Ja, hallo. Ich heiße Dirk Franzmann und habe zuletzt vor einem Jahr bei euch gepredigt. Und ich habe im März, haben wir unseren Container bekommen. Wir sind ja umgezogen von Südafrika nach Deutschland. Und was ihr seht, ist einfach nur ein Blick in unser Wohnzimmer. Das sind vielleicht viele Giraffen da hinten, aber das liegt daran, dass die Wohnung ein bisschen kleiner ist und jetzt müssen die alle in einer Ecke stehen. Und ja, der Rest ja, ist einfach unser ganz normales Wohnzimmer. Ja, heute möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen, den wir ja schon gelesen bekommen haben aus dem Propheten Micha. Ja, als ich diesen Text gelesen habe, da habe ich mich erinnert an eine Liedstrophe, die von einem Poplied kommt. Und ich habe diese Liedstrophe genommen und habe sie immer wieder kopiert, dann zusammengesetzt zu einem Clip und habe dann diesen Clip meiner Freundin zugeschickt. Ja, es war nicht wirklich eine Strophe, sondern das war eigentlich nur gerade mal ein Satz. Und der heißt, You're simply the best. Du bist einfach die Beste. Es war Ausdruck meiner Faszination und mir fehlten die Worte. Und zugegeben, ja, es ist nicht gerade sehr anspruchsvoll, dieser Text. Aber es war einfach mal eine Freude, dieses Mädchen zu kennen. Und auch, dass sie Interesse hatte an mir. Und ja, das ist, was mir in den Sinn gekommen ist. Wir standen miteinander in Beziehung und das fand ich eben das Besondere. Und dieser Clip, You're Simply the Best, der kam mir in den Sinn, weil Micha ja hier auch sagt, wo ist solch ein Gott? Das heißt so viel wie ich kann es kaum fassen. Du bist der Beste, kein Gott wie du. Und so habe ich auch meinen ersten Predigtabschnitt überschrieben. Also keiner, kein Gott. Und dann habe ich dann auch einen Punkt, der vielleicht bei Micha ein bisschen besser ausgefleischt ist. Und zwar, er beschreibt diesen Gott. Das hat ja Musikclip nicht gemacht. Und deswegen wäre mein zweiter Punkt dann auch dieser Gott. Da geht es konkret, wie dieser Gott ist. Und dann, was Micha eben auch auszeichnet, ist, dass er in Beziehung steht. Steht in Beziehung zu diesem Gott. Und das sehen wir dann in dem letzten Vers, wo Micha Gott anspricht mit du. Also habe ich dann diesen Text, diesen letzten Gedanken überschrieben mit mein Gott. Ja, also der erste Gedanke, kein Gott wie du, da habe ich ja auch von der PowerPoint, die hatten wir gerade kurz gesehen, die können wir vielleicht nochmal einblenden, das ist so der erste Gedanke und da beziehe ich mich auf diese Aussage, wo ist solch ein Gott wie du? Genau, Micha ist eben begeistert von Gottes Eigenschaften. Es ist eigentlich eine rhetorische Frage, wo ist solch ein Gott wie du? Und es ist so, dass Micha es jetzt nicht wirklich interessiert daran, irgendwie irgendwelche Religionen miteinander zu vergleichen oder irgendeine Weltanschauung, sondern sein Thema ist, dass es Dinge gibt bei seinen Landsleuten, die den Platz eingenommen haben, der eigentlich Gott nur zusteht. Und wenn wir den Propheten ganz lesen, das Buch, dann sind da sehr viele verschiedene Sachen, die eben ihm wichtiger geworden sind. Das sind Dinge, von denen sie sich mehr versprochen haben als von Gott. Größere Sicherheit, mehr Glück. Und im Alten Testament wird immer dann von Götzen geredet, also von Dingen, die den Platz einnehmen, der eigentlich Gott zusteht. Ja, heute reden wir nicht mehr so von Götzen oder ja, aber das sind die Dinge, die die Bibel ganz konkret anspricht. Und Micha nennt diese Dinge auch ganz konkret beim Namen. Und das sind zum Beispiel die Politiker, die gehen strategische Bündnisse ein mit den jeweils stärksten anderen Ländern der Region und versuchen sich so, ja, abzusichern. Aber sie gehen ganz schlechte Kompromisse damit ein. Sie vertrauen im Grunde genommen ihren eigenen Strategien, ihrer Weisheit mehr als das, was Gott ihnen sagt. Und Micha kritisiert auch die Mächtigen. Die Mächtigen, sie manipulieren alle, sie kontrollieren. Und sie sind so mächtig, dass sie über Leichen gehen können und sie tun das auch. Sie leben ganz ungeniert ihre Selbstbezogenheit aus. Und Micha kritisiert auch die Reichen. Sie haben Geld zu ihrem Götzen gemacht. Und das Geld, das verschafft ihnen sehr viele Vorteile. Sogar werden, so berichtet Micha, Gerichtsurteile eingekauft. Ja, Micha kritisiert die Reichen und er sagt, ja, dass sie betrügen, das ist ihnen völlig egal, ob dadurch andere leiden. Und sie haben auch, so berichtet Micha, gezinkte Gewichtswagen. Das heißt, sie wollen schnell zum Geld kommen. Das ist, was ihnen wirklich wichtig ist. Klar, wir wollen respektiert und bewundert werden. Das ist ein ganz menschliches Bedürfnis. Aber einige vom Volk, so kritisiert auch Micha, ist, dass sie wollen, dass positiv über sie geredet wird. Und sie kaufen damit Propheten ein, damit diese schön über sie reden, dass alle denken, wie toll sie sind. Und sie wollen im Grunde genommen ihr unmoralisches Verhalten dadurch irgendwie so, ja, vertuschen. Und sozusagen benutzen sie Fake News, um ihr schönes Ansehen irgendwie zu kontrollieren. Und Beziehungen, sie dienen eigentlich nur, um den eigenen Selbstwert zu steigern. Wenn ich mit einem ganz Wichtigen zusammen eine Beziehung habe, dann stehe ich selber dadurch in einem besseren Licht. Und diese Art von Götzen, die verblassen im Gegensatz zu dem wahren Gott. Warum? Weil diese Götzen viel mehr nehmen, als was sie geben oder was sie überhaupt auch versprechen zu geben. Also wenn mein Selbstwert durch eine Beziehung aufgebaut werden muss, dann lebe ich auch immer in der Angst, diese Beziehung irgendwie verlieren zu können. Und wenn mir das Ansehen von anderen Menschen wichtiger ist, dann muss ich immer auch daran arbeiten, dass ich in einem guten Licht stehe. Und der kleinste Fehler, der könnte alles kaputt machen. In dem Fall ist Angst mein ständiger Begleiter. Auch Geld und Macht fordern viel von uns. Überstunden mag vielleicht für viele kein Thema sein, aber wer bestimmt eigentlich, wann ich genug Geld habe? Und wem Macht wichtig ist, der muss auch immer aufpassen, seinen Einfluss zu bewahren. Und jede Großzügigkeit könnte irgendwie auch ausgenutzt werden. Und dann Schwäche und Unsicherheit muss man verstecken. So darf ich mich nicht geben, so darf ich mich auch nicht zeigen. Jede Chance muss genutzt werden, sonst nämlich kommt jemand anderes und nutzt vielleicht diesen Vorsprung aus. Jedes Versagen führt zu einem Absturz. Funktioniert das Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht, wirklich? Denn wenn ich mich doch zum Mittelpunkt des Universums mache, dann schließt das ja auch jegliche persönliche Weiterentwicklung geradezu aus. Für Micha ist klar, Gott ist so nicht. Kein Gott wie diese Götzen. Kein Gott, bei dem alle Fehler teuer zu stehen kommen. Kein Gott, bei dem alles von der eigenen Leistung abhängig wäre. Kein Gott, bei dem ich immer nur glänzen muss. Kein Gott, bei dem ich unverändert bleibe. Kein Gott, bei dem ich irgendwie mein Ansehen auch managen muss. Kein Gott, bei dem nicht nach einer Chance alles vorbei ist. Ja, deswegen fordert Micha zu einem Vergleich auch ein. Wo ist solch ein Gott? Und natürlich sind dann Fragen erlaubt und auch geradezu erwünscht. Und mir fällt da ein, ja, was sind denn die Dinge, die mir so wichtig sind, dass ich sie nach oben schiebe, die wichtiger sind als andere? Wovon erwartest du dein Glück? nehmen Familie und Karriere, Ansehen, Einfluss oder vielleicht auch die Gesundheit den Platz ein, der Gott zusteht? Diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, die sind nicht verlässlich, denn dieses Glück kann sehr schnell vorbei sein. Denn Beziehungen können trotz gutem Willen zerbrechen. Und es gibt keine Gesundheitsgarantie, trotz bester medizinischer Absicherung, wie wir das vielleicht jetzt gehört haben, dass das in Deutschland der Fall ist. Kein Arbeitsplatz ist sicher vor einem einzigen Virus. Micha, der fordert auf seine Zuhörer auf, sich mit diesen Abgöttern nicht zufrieden zu geben. Dass sie das überhaupt gemacht haben, lag ganz bestimmt auch daran, dass sie bestimmte Eigenschaften von Gott einfach ausgeblendet haben oder überbetont haben. Und da lesen wir auch, dass viele von ihnen glaubten, dass Gott ihnen, dem auserwählten Volk, immer treu sein wird, egal was kommt. Und in diese Situation spricht Micha hinein. Was prägt deine Vorstellung von Gott? Welche Eigenschaften schätzt du besonders bei Gott? Oder mit welchen Eigenschaften von Gott hast du eher so deine Schwierigkeiten? Für mich ist klar, kein anderer Gott oder Götze kann hier mithalten. Nur dieser Gott gibt das, was wir alle am meisten brauchen. Ja, und damit komme ich schon zu dem zweiten Gedanken. Dieser Gott, und da schauen wir uns nochmal diesen ersten Teil vom Vers ein, der die Sünde vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht. So ist Gott, sagt Micha. Warum betont Micha nicht, dass Gott vielleicht der Schöpfer ist oder dass er allwissend ist, allmächtig, ewig, ein Gott, der Wunder tut? Könnte es sein, dass Micha diese Eigenschaften von Gott hier heraushebt, weil das genau in die Situation von seinem Volk passte? Dieser Verse steht ja jetzt am Ende von dem Buch Micha. Zuvor redet Micha von dem kommenden Gericht Gottes. Er prophezeit ja, dass eine ganz große, starke Armee kommen wird und Israel erobern wird. Und das soll geschehen, weil Gottes Volk so lebt, als würde Gott nicht mehr existieren. Mit ihrer Korruption und Gier und Ausbeuterei und Gleichgültigkeit. Damit lügen, verraten, betrügen und verachten sie einander. Und das ist sündiges Verhalten. Ihr Verhalten macht deutlich, dass sie weniger Gott und sich, ja, und viel mehr sich selbst irgendwie vertrauen. Was zählt, ist das, was ich sage, was ich will, was mir wichtig ist. Und das ist ja auch das Fundament der Sünde. Es ist die innere Rebellion gegen das, was Gott sagt. Nicht Gott, sondern ich mache hier die Regeln. Genau das möchte Gott bei seinem Volk ändern, diese innere Haltung. Und das geht nur, wenn auch er die Sünde vergibt. Und dann geht dieser Vers ja nochmal weiter und das nochmal den kurzen Überblick, der nicht für immer an seinem Zorn festhält. Ja, Gott ist zornig über Sünde. Gott ist zornig, weil Unrecht geschieht. Denn ihm ist Recht und Gerechtigkeit ganz, ganz wichtig. Er hasst Unrecht und er wird Unrecht nicht lange hinnehmen. Recht muss zum Zuge kommen. Ich finde das ja auch ganz toll, dass Gott so ist, dass er letzten Endes für Gerechtigkeit sorgen wird. Ich sehne mich ja selbst nach einer Welt, in der es zu Recht zugeht, wo Eltern ihre Kinder lieben, wo Kinder ihre Eltern achten, wo Eheversprechen eingehalten werden, wo Rassismus und Sexismus eben nicht mehr existieren, wo Menschen ehrlich und vertrauenswürdig miteinander umgehen, wo es keine Gleichgültigkeit mehr gibt, keine Ausbeutung mehr gibt. Ja, ich sehne mich nach so einer Welt, aber ich weiß auch, dass ich selber so nicht lebe. Und auch nicht immer so, wie ich das möchte, dass andere leben sollten. Ich will zwar Gerechtigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite müsste ich nach meinem eigenen Maßstab verurteilt werden. Und das will ich ganz bestimmt nicht. Micha weiß, was jeder braucht. Viel mehr als Sicherheit ein gutes Wirtschaftswachstum, fairere Löhne, sichere medizinische Versorgung oder saubere Energie. Es ist und bleibt Gottes Vergebung. Nochmal zu dem Text, wie er weitergeht. Gott wird sich wieder erbarmen. Israel hat ja sehr viel mit Gott schon erlebt zu diesem Zeitpunkt. Und Micha weiß das. Er weiß, dass Gott schon immer gnädig war. Zum anderen kann Micha auch prophezeien, dass Gott dafür sorgen wird, dass das in Zukunft auch wirklich greift. Und so prophezeit er an verschiedenen Stellen, am Kapitel 2, Kapitel 5, da redet er von einem starken Helden, der kommen wird, mit dem alle in die Freiheit ziehen werden. Dieser wird einmal über Israel herrschen. Als Hirte wird er sich um seine Herde kümmern. Er wird ihr Friede sein. Das sind so ein paar Worte, die er da so verwendet. Und dann alle Schuld wird bildlich gesprochen im tiefen Meer versenkt. Für Micha ist das natürlich alles noch Zukunftsmusik. Aber wir wissen heute, dass Jesus die Erfüllung dieser Zusagen ist. Jesus wurde zur Sünde. Er hat meine Schuld auf sich genommen und er wurde im tiefen, dunklen Meer der Gottverlassenheit versenkt, damit Gott mir vergeben kann. Und genau dieses Wissen und diese Tatsache ist, was Christen an Jesus lieben. Nochmal zu dem Text, der sich freut, barmherzig zu sein. Gott hat das nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus irgendwie gemacht, auch nicht emotionslos. Dieser Gott ist eben leidenschaftlich barmherzig. Sein Rettungsplan war schon vor Beginn der Welt, der lag schon fest, der war sorgfältig durchdacht. Jesus ist überhaupt in unsere Welt gekommen, weil Gott einen Ausweg über die Vergebung ermöglichen wollte. Und wenn wir das Buch Micha mal anschauen, dann ist das nicht das einzige Buch, sondern schon das Buch vorher, das ist das Buch Jona. Da ist das auch schon, wo Gericht und Gnade zusammenliegt. Überhaupt, wenn wir Micha lesen, dann ist das so sehr verwoben. Gericht und Gnade, das ist so eng miteinander verbunden. Und ich denke, das soll auch ausdrücken, dass im Gericht immer Gnade ist. Und in dem Buch Jona ist das ja auch so. Da lesen wir auch, wie Jona am Ende des Buches sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Und wir erinnern uns, dass Jona das eigentlich als Vorwurf formuliert hat, aber das heißt ja so viel, er wusste, dass Gott so ist und Gott ändert das auch nicht irgendwie. Und bis ins letzte Buch der Bibel ist das so. In der Offenbarung von Johannes, da wird daher berichtet, wie die gesamten antigöttlichen Kräfte und Mächte sich gegen Gott zusammenfinden und wie Gott dann auch zum letzten Gericht ansetzt. Und dann lesen wir, dass immer wenn dieses Gericht kommt, dass dann doch nochmal Gnade möglich ist. Vor dem letzten Siegel, vor der letzten Zornesschale. Gott schickt da wieder Propheten, die zur Umkehr rufen. Gnade soll noch einmal möglich sein. Gericht und Gnade, die liegen eben eng beieinander, weil Gott leidenschaftlich barmherzig ist. Und ich möchte noch einen Bibeltext aus dem Neuen Testament hier einblenden lassen, weil ich finde, das ist so eine Kernaussage. Da heißt es im Epheserbrief, von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Wo ist solch ein Gott wie du? Gott wendet sich nicht irgendwie erschrocken von mir ab, auch nicht von Sündern, von Zöllnern, von Ehebrechern, von Menschen, die verleugnen, sondern er will vergeben, weil er liebt. Er vergibt leidenschaftlich gerne meine Schuld und führt mich ja in die Freiheit, weg von dem, was mich zerstören will, hin zu einer Freundschaft mit ihm. Und wer von dieser guten Nachricht nicht irgendwie angezogen wird, dann, ich denke, der hat wahrscheinlich dann eine verzerrte Nachricht gehört und vielleicht einer Nachricht ja auch auf den Leim gegangen, eine missverstandene Nachricht. Wenn ich aber verstehe, dass Gott so leidenschaftlich ist, dann trete ich gerne näher, gebe meine Selbstgerechtigkeit auf und dann nehme ich sein Geschenk der Vergebung auch an. Dann will ich Teil seiner Geschichte sein, Teil seiner Heilsgeschichte. Ja, damit bin ich zu einem letzten Gedanken gekommen, der Predigt. Da heißt es ja, wie habe ich überschrieben, mit mein Gott. Micha endet mit den Worten, du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Micha ist eben leidenschaftlich per Du mit Gott. Wem Gott vergibt, der hat auch Anteil an Gottes Geschichte. Der kann dann auch sagen, du, Gott, bist mir treu, so wie du auch Jakob treu warst und all die Nachkommen von Jakob. Und du wirst deinen Rettungsplan auch in meinem Leben umsetzen. Und du kommst auch zum Ziel mit mir. Und du wirst nicht irgendwie auch mal deine Meinung über mich ändern, sondern du hast dich festgelegt, du bist treu. Und du hast dich auch festgelegt, seit Abraham mit dem Bund, den du mit ihm geschlossen hast, zu segnen. Deine Gnade, auch zu mir, die ist felsenfest, die steht. An Jesus erkennen wir natürlich besonders Gottes ganze Leidenschaft. Der Vater sagt zum Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Ja, ich habe an dir gefallen. An dir habe ich meine Freude. Und das sagt Gott über Jesus, weil Jesus mit dieser gleichen Leidenschaft ja auch den Sündern nachgeht und alles dafür einsetzt, damit das auch möglich ist, Vergebung. Jesus sagt selbst von sich, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern dass ich anderen dienen, mein Leben geben zum Lösegeld für viele. Das ist Markus 10. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir seine Leidenschaft auch zu unserer eigenen Leidenschaft machen. Jesus fordert uns nicht auf, gute Menschen irgendwie zu sein, etwa mit vorbildlichen oder mit angesehenen Eigenschaften, sondern er sagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Was überzeugt denn Menschen, die Gott ablehnen oder so leben, als gäbe es Gott nicht? Natürlich muss es der Heilige Geist sein, der ihr Herz aufschließt. Aber oft öffnen sich Menschen erst für Gott, wenn sie etwas von dieser leidenschaftlichen und barmherzigen und liebenden Gesinnung bei mir gesehen haben, bei dir gesehen haben. Menschen, die Jesus nachfolgen, müssen nicht Merkmale haben wie einen stärken Glauben oder eine ausreichende Schulung. Und sie müssen nicht erst ihr Leben irgendwie im Griff haben. Wohl aber vor Augen haben, wie leidenschaftlich Gott in Jesus Christus ist. Und das färbt ab. Und wenn das geschieht, dann willst du auch deine Fantasie darauf einsetzen, wie du der nächsten Person auch barmherzig begegnen kannst. Dann fängst du an, leidenschaftlich zu leben. Und dann rechne ich damit, dass ich bereits morgen in der kommenden Woche einen Menschen treffe, den ich so begegnen kann. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn gerade der schwierigste Mensch, der in meinem Leben ist, mir über den Weg läuft, wo ich das gleich einüben kann. Und deswegen ist es immer gut, sich vorher zu überlegen, wie kann ich denn jemandem etwas Gutes tun? Was kann ich denn sagen? Wie kann ich denn ermutigen? Also fantasievoll zu überlegen, wie kann ich das denn leidenschaftlich umsetzen? Wie kann ich Wertschätzung, Liebe zeigen? Und ich möchte jetzt noch eine letzte Slide hier zeigen, wo ich denke, das ist so auch die Kernaussage, die für mich ganz besonders wichtig ist. Nachfolger machen Gottes Leidenschaft zu ihrer eigenen Leidenschaft. Und das auch, wenn wir wissen, dass es etwas kostet. Und das, was du einsetzt aus Leidenschaft für deinen leidenschaftlichen Gott, das wird sich auch niederschlagen in deinem Leben. So wird auch Gottes Kraft, ja, Gottes Eigenschaften in deinem Leben sichtbar. Da geschieht etwas mit unserem eigenen Charakter. Ich denke, ja, wir werden vergebungsbereiter, barmherziger, treuer und auch zunehmend weniger nachtragend und weniger verurteilend. Micha endet ja sein Buch mit diesen Versen. Er möchte, dass diese Verse bei uns auch nachhallen. Worte der Hoffnung. Außer Gott ist keiner. Keiner, der sich so für diesen Rettungsplan einsetzt, der den umsetzt, dass es auch sein Liebstes kostet, alles, damit meine Schuld vergeben werden kann. Außer Gott ist keiner, der mich annimmt, so wie ich bin, der mich und dich befreit, was dir schadet, was mir schadet, und dich verändert zu einem Menschen, der einmal vollkommen Gottes Charakter widerspiegeln wird. Außer Gott ist keiner, der so leidenschaftlich Freundschaft mit uns lebt und diese Freude an seiner Herrlichkeit eine Ewigkeit lang mit uns teilt. Dieser Gott ist einfach das Beste. Und ich wünsche dir, dass du seine Leidenschaft zu deiner eigenen Leidenschaft machst. Amen.